X-Keyscore und Prism sind Programme, die Geheimdienste benutzen, um uns alle auszuspionieren. Das behauptete zumindest Edward Snowden 2013 in seinen Enthüllungen. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, sagte Angela Merkel, als sie erfuhr, dass sie von der Überwachung selbst betroffen war. Kurz darauf richtete der Deutsche Bundestag den NSA-Untersuchungsausschuss ein. Mit dem Ende der Legislaturperiode neigt sich auch der Ausschuss seinem Ende zu. Heike Demmel vom Radio Z sprach mit André Meister vom Netzpolitik.org über sein persönliches Fazit zum NSA-Untersuchungsausschuss.
Ihr habt drei Jahre lang jede öffentliche Sitzung des Geheimdienstuntersuchungsausschusses live protokolliert. Das war eine ganz schön lange Zeit. Du hast es ja mal zusammengerechnet und kommst, was die reine Zeit im Ausschusssaal angeht, auf 613 Stunden. Was ist dein persönliches Fazit daraus?
Ich habe leicht über die Hälfte aller Sitzungen live protokolliert. Den Rest haben andere Leute aus unserem Team gemacht, Anna Biselli vor allem. Und das Fazit ist durchwachsen. Der Geheimdienstuntersuchungsausschuss wurde gegründet nach den Snowden-Enthüllungen. Wir erinnern uns, das waren diese Medienberichte nach Edward Snowden, die enthüllt haben, dass unsere digitale Welt komplett überwacht wird von den Geheimdiensten der sogenannten Five Eyes-Staaten, vor allem USA und Großbritannien, aber auch drei anderen. Und da hatten wir jeden zweiten Tag lesen können, dass es wieder ein massives Überwachungsprogramm gibt, das bekannt wurde, wo man vorher gedacht hat, das können sich doch nur Verschwörungstheoretiker ausdenken, ist aber tatsächlich so. Der Ausschuss hat sich gegründet, um diese Enthüllungen aufzuklären, das hat er aber leider nicht geschafft. Das liegt ganz einfach daran, dass ein deutscher Ausschuss nicht die Möglichkeit hat, Ausländer zu zwingen, hier auszusagen. Deswegen hat kein einziger Politiker oder Geheimdienstler der Five Eyes Staaten, also USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada, im Deutschen Bundestag ausgesagt, und noch nicht mal die Firmen, die sogenannten Prism-Firmen, Google, Apple, Facebook, Microsoft, haben sich genötigt gefühlt, eine Einladung in dem Ausschuss anzunehmen.
Hatten die denn zumindest eine gute Ausrede?
Nee, hatten sie nicht. Ganz am Anfang hatten sie noch gesagt, ja, wir kommen und klären das alles auf, wir haben nichts zu verbergen. Und dann irgendwann, als die Einladung kam, hieß es, ja, wir schicken so die zweite Riege an Lobbyisten in Deutschland, aber nur, wenn die nicht öffentlich aussagen, sondern nur hinter verschlossenen Türen. Und da hat sich sogar der Ausschuss verarscht gefühlt.
In Sachen NSA und Snowden-Enthüllungen hat der Untersuchungsausschuss also wenig Nennenswertes hervorgebracht. Aber er hat doch einiges ans Tageslicht gebracht. Was würdest du da als besonders brisant herauspicken?
Wir erinnern uns an den berühmten Satz von Angela Merkel, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Nun, der BND hat genau das getan. Im Zuge der Arbeit des Ausschusses ist bekannt geworden, dass der BND für die NSA 40.000 Freunde abgehört hat. Und danach ist nochmal rausgekommen, dass der BND auch alleine 15.000 Freunde abgehört hat, mit den sogenannten Selektoren, wie das heißt. Also Suchbegriffen wie eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder so weiter. Wenn der BND Glasfasern abhört, zum Beispiel in Frankfurt am Internetknoten, kommen die in ein Gerät vom BND und das wird dann gerastert, die Kommunikation, und jeder Anruf oder jede E-Mail, die auf so einen Selektor anschlägt, wird weggespeichert und automatisch an die NSA gegeben. Das war vorher nicht bekannt, das war ein ziemlicher Skandal, sowohl der Umfang der Kooperation mit der USA, diverse Rechtstheorien, wie die sich das überhaupt zurechtgebogen haben, den Zugriff auf die Kommunikationsleitungen überhaupt bekommen haben und dann eben das Abhören unter Freunden. Angela Merkel hat sich hingestellt und hat gemeint, das geht gar nicht, im Wahlkampf gesagt, natürlich würde das auch der BND nicht machen, die Deutschen sind da viel besser als die Amerikaner. Pustekuchen, der Ausschuss hat herausgefunden, Abhören unter Freunden ist Alltag bei Geheimdiensten und auch der BND mischt fleißig mit.
Jetzt waren der Auslöser ja eigentlich die NSA-Affäre. Es hat sich dann ausgeweitet, da ging es ganz schnell zum BND. Du sagst ja, der BND bricht Recht und Gesetz. Kannst du da konkret noch was zu sagen? Jetzt haben wir gerade die Selektorenliste gehabt, aber noch weiteres?
Also der BND hat diverse Rechtstheorien entwickelt, die niemand anderen außer ihm bekannt waren, wie er Recht und Gesetz anders interpretiert, als der Gesetzgeber das gemeint hat. Also zum Beispiel die sogenannte Funktionsträgertheorie, wo deutsche Bürger, die der BND als Auslandsgeheimdienst eigentlich nicht abhören darf, in ihrer Funktion als zum Beispiel EU-Kommissar oder als Vertreter einer ausländischen Firma kommunizieren. Dieser Kommunikation meint der BND doch abhören zu dürfen, weil da diese Menschen nicht in ihrer Funktion als Grundrechtsträger, sondern in ihrer Funktion als Ausländer fungieren. Ist natürlich hanebüchen und hält vor Gericht nicht stand. Genauso wie die Weltraumtheorie, dass der BND Satelliten überwacht, zum Beispiel in der Außenstelle im bayerischen Bad Aibling und da in ja, auf deutschem Boden mit deutschen Mitarbeitern in der deutschen Behörde, in der deutschen Kantine Satelliten abhört, aber angeblich sind die Satelliten im Weltraum und deswegen muss man sich dann nicht an deutsches Gesetz halten. Auch das ist ziemlich hanebüchen. Und dann kommt auch noch raus, dass der BND konkret nicht nur abstrakte Theorien des Rechts hat, sondern ganz konkret Recht und Gesetz auch gebrochen hat. Also eben das Abhören unter Freunden oder eben auch, dass er sich Zugriff zu den Internetkabeln der Telekom in Frankfurt verschafft hat, unter dem Vorwand, dass man ja nur eine Handvoll deutscher Terroristen abhören will, aber das eigentliche Ziel hatte, sämtliche Milliarden Kommunikationsdaten von allen zu bekommen, die da drüber gehen. Die Bundesdatenschutzbeauftragte hat mal eine Untersuchung gemacht in einer einzigen Außenstelle des BND, eben in Bad Aibling, und selbst sie hat dort 18 schwerwiegende Rechtsverstöße festgestellt, die sie in einem Bericht moniert hat, der zwar geheim ist, der aber bei uns nachlesbar ist auf netzpolitik.org. Und sogar die Bundesdatenschutzbeauftragte als CDU-Mitglied wirft dem BND 18 schwerwiegende Rechtsverstöße in einer einzigen Außenstelle vor. Also offensichtlicher kann man Recht und Gesetz nicht brechen.
Du hast jetzt einiges aufgeführt, was rausgekommen ist durch diesen Untersuchungsausschuss. Du hast aber auch einen Kommentar jetzt auf netzpolitik.org veröffentlicht, wo du eigentlich kein so positives Fazit zu diesem Untersuchungsausschuss gezogen hast, oder? Weshalb nicht?
Tja, das liegt daran, dass der Ausschuss den eigentlichen Auftrag, also das rauszufinden, was die Five Eyes Geheimdienste, die Snowden-Enthüllungen enthüllt haben, was diese Geheimdienste machen, nicht ergründen konnte, aus dem einfachen Grund, dass er eben keine Zeugen und keine Akten aus den USA und Großbritannien heranziehen konnte, sondern sich nur mit dem BND beschäftigt hat. Das war spannend genug, das war aber nicht der eigentliche Auftrag.
Es kam aber am Anfang doch ein paar Whistleblower aus den USA auch, oder?
Es gab drei Whistleblower aus den USA, zwei Ex-NSA-Mitarbeiter, einen Drohnenpilot, die haben von ihrer Praxis erzählt, aber die NSA-Whistleblower, die waren bis 9/11 aktiv. Die kannten die Snowden-Enthüllungen meistens auch nur aus der Zeitung. Die haben jetzt kein Insiderwissen geliefert, was aktuell und verwertbar wäre. Es gab auch Sachverständige aus Großbritannien und den USA, die haben aber meistens auch in Klammern nur Zeitungswissen, das dann aber solide, juristisch, technisch aufgearbeitet, um das den Abgeordneten zu erklären. Aber so wirklich die neuen Knüller, wie wir sie bei den Snowden-Enthüllungen jeden zweiten Tag in der Zeitung hatten, sind dabei nicht rausgekommen über das, was die NSA und GCHQ machen. Liegt auch ein bisschen auf einem Untersuchungsauftrag. Der Ausschuss durfte nur herausfinden, was der BND zusammen mit einem Geheimdienst der Five Eyes macht, aber auch nur mit denen und nicht mit anderen. Und nur Operationen, die schon abgeschlossen waren, als sich der Ausschuss gegründet hat. Das ist im Endeffekt nur ein Ausschnitt von dem, was der BND tatsächlich macht und auch nur ein winziger Ausschnitt von dem, was USA und Großbritannien machen.
Wenn jetzt so ein Untersuchungsausschuss des Bundestags feststellt, der BND, der agiert oft illegal, da sollte man ja eigentlich denken, daraus werden sinnvolle Konsequenzen gezogen, weniger beschnüffeln und ausspionieren oder so.
Das Gegenteil ist passiert. Die Bundesregierung und die Große Koalition haben noch während der Ausschuss lief eine Gesetzesreform verabschiedet, die diese ganzen Praktiken statt abzuschaffen, einfach legalisiert. Das Gesetz wurde geändert, damit es mit dem, was der BND macht, im Einklang ist. Die Überwachung wird ausgedehnt und ausgeweitet, statt sie einzudämmen, wie es der Ausschuss eigentlich mal angetreten ist. Und natürlich ist eine ganz große Farce, dass es diesen Ausschuss ohne Edward Snowden nicht gegeben hätte. Und in der allerersten Sitzung hat der Ausschuss beschlossen, dass man ihn noch als Zeuge hören möchte. Macht ja auch Sinn. Er ist der Hauptzeuge in diesem ganzen Verfahren. Aber die Bundesregierung und die Ausschussmitglieder der Großen Koalition waren zu feige, um ihn tatsächlich nach Deutschland einzuladen, um ihn einfliegen zu lassen, weil sie eine politische Reaktion der USA fürchten. Und wenn sich ein Ausschuss wegen Edward Snowden gründet und dann zu feige ist, Edward Snowden tatsächlich anzuhören, dann ist das schon ein Armutszeugnis.
Wie kommt es denn deiner Meinung nach? Also der BND kommt in diesem Untersuchungsausschuss raus, der bricht massenhaft Gesetze. Es gibt ja immer mal wieder ein bisschen Empörung, aber eigentlich keine große Empörung, sondern die bekommen noch mehr Macht und Geld.
Ja, leider scheint das Usus zu sein. Das haben wir auch beim NSU gesehen. Gibt es jede Menge Untersuchungsausschüsse zu dem Wirken des Verfassungsschutzes. Und auch danach kommt eine Gesetzesreform, dass der Verfassungsschutz mehr Beamte bekommt, mehr Geld bekommt und einige der Praktiken wie die V-Personen einfach legalisiert werden. Es scheint so zu sein, dass alle Geheimdienstaffären zugunsten der Geheimdienste ausgehen und die danach gestärkt hervorgehen. Ja, leider ist das so. Liegt natürlich auch daran, dass die Snowden-Enthüllungen schon wieder 3 Jahre her sind und eine Abstumpfung eingesetzt hat und an der allgegenwärtigen Terrordiskussion, die natürlich das Thema Überwachung auch ja aus einer anderen Perspektive überlagert. Nichtsdestotrotz, das betrifft unser aller Grund- und Freiheitsrechte. Ohne unbeobachtete Kommunikation gibt es keine freie Entfaltung der Persönlichkeit, kein Ausprobieren von Meinungen, kein Werden eines Selbstbildes, dass man aktiv am politischen Diskurs teilnehmen kann. Wenn man sich fühlt, dass man die ganze Zeit beobachtet wird, geht man nicht mehr auf eine Demonstration und nimmt seine Grundrechte nicht mehr wahr, wie das Bundesverfassungsgericht schon zum Volkszählungsurteil festgestellt hat. Also das ist nicht irgendwo nur abstrakt und nur, weil wir es nicht sehen, wie die Stasi oder ein Agent neben uns. Tatsächlich wird unsere komplette digitale Kommunikation massenüberwacht und das ist hochschädlich für eine Demokratie an sich.
Was denkst du denn, was muss man aus den Snowden-Enthüllungen und auch jetzt aus den Erfahrungen mit diesem Untersuchungsausschuss lernen? Also wie muss da die Gesellschaft reagieren oder agieren?
Tja, ich wäre ja schon froh, wenn sich genug Leute für das Thema immer noch interessieren würden. So wie vor 3 Jahren zur Hochzeit der Snowden-Enthüllungen. Es ist Fakt, dass unsere digitale Welt massenhaft überwacht wird und wir sollten uns fragen, ob das die Gesellschaft ist, in der wir leben wollen. Ich habe eine klare Perspektive, das ist nicht so. Man könnte ja die Geheimnisüberwachung tatsächlich auf internationalen Terrorismus beschränken und alle Staaten zusammenarbeiten. Darum geht es aber nicht. Es geht unter anderem um politische Spionage, um den Wettkampf der Nationen auf internationaler Ebene, um zu wissen, was Verhandlungspartner bei internationalen Gipfeln so als Verhandlungspositionen haben. Es werden Botschaften abgehört und so. Da geht es nicht um Terror. Man könnte ja wirklich die Geheimdienstüberwachung auf expliziten Terrorismus beschränken. Das wäre ja schon mal was.
Edward Snowden hat mal gesagt, es geht um Kontrolle und es geht um Macht.
Genau, kann ich jetzt wenig widersprechen. Wir sehen jetzt da die ganzen Snowden-Enthüllungen, die riesige Macht, die die NSA hat. Und jetzt gibt es einen neuen Präsident in den USA, der an der Spitze dieses Überwachungsstaates steht. Erdogan würde sich freuen, wenn er solche Mittel hätte. Demokratische Strukturen sind ja nicht nur für eine Schönwetterdemokratie. Was passiert denn, wenn hier die Republikaner oder Gott behüte die AfD an die Macht kommt? Dann sind diese Instrumente da, die dürfen wir denen aber nicht in die Hände fallen lassen.
Das als Konsequenz auf den Untersuchungsausschuss verabschiedete BND-Gesetz ist nach Aussage der Bundesregierung ein gutes Gesetz mit internationalem Beispielcharakter. Einer der größten Internetknotenpunkte, DQX in Frankfurt, ist mit dem neuen BND-Gesetz weiter verpflichtet, Daten für den Auslandsgeheimdienst auszulesen. Die DQX-Betreibergesellschaft hat angekündigt, gegen diese Verpflichtung gerichtlich vorzugehen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte bereitet die Einrichtung einer Verfassungsbeschwerde vor.
Ihr hört Campusradio im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Das waren für euch The Kills mit Black Balloon und unser nächstes Thema ist der Hassan. Erst ausbilden, dann abschieben. Der 23-jährige Hassan hat sich in Erlangen ein neues Leben aufgebaut. Seit knapp einem halben Jahr macht er eine Ausbildung zum Friseur. Nun soll er zurück in den Irak und wie Hassan seine Lage sieht und was eine Rückkehr für ihn bedeutet, hört selbst eine Übernahme von Radio Z Nürnberg.
Hassan, du bist 23 Jahre alt und kommst aus dem Irak. Seit über 2 Jahren bist du in Deutschland. Wie kam es denn dazu?
Also ich bin nach Deutschland geflüchtet aus politischer Grund, weil die Lage in meiner Heimat sehr schlecht ist. Und ja, stimmt, ich bin 23 Jahre und ich komme aus dem Irak.
Was hast du denn im Irak gemacht?
Also in meiner Heimat, ich hatte mein eigenes Geschäft als Textil. Und ja, in einem Tag, ich habe mein Geschäft verloren, weil Bombenumschlag neben meinem Geschäft ist explodiert.
Dann hast du dich entschlossen, nach Deutschland zu fliehen. Und wie bist du nach Deutschland gekommen?
Also ich bin von Bagdad nach Istanbul geflogen und dann von Istanbul nach Bulgarien, über Serbien und Budapest gelaufen und von Budapest nach Deutschland mit dem Zug angekommen.
Das alles hast du alleine gemacht?
Also ich mit 2 Freunden. Wir haben das Weg zusammen gelaufen.
Deine Familie ist nach wie vor im Irak?
Ja, also meine Familie, die sind immer noch in meiner Heimat. Aber die Lage ist immer noch schlecht. Aber die sind einfach alte Leute und die wollen meine Heimat nicht verlassen. Und trotzdem, die sind die Unsicherheit, das Leben dort, aber die wollen das nicht.
Du bist ja dann mit dem Zug in München angekommen und wie ging es dann von München für dich weiter?
Achso, ich bin in München angekommen und direkt zur Polizei gegangen. Dann habe mit der Polizei gesprochen und alles erklärt, dass ich hier neu in Deutschland bin und ich will einen Asylantrag anstellen. Dann, die haben das alles auch gemacht und dann, die haben mir geschickt nach Zirndorf. Von Zirndorf dann nach Schwabach gegangen und ich bin in Schwabach fast 2 Jahre geblieben. Und dann in Schwabach gibt es auch ein Büro von Diakonie. Und ich habe mit Diakonie auch gearbeitet, fast 1 Jahr als Dolmetscher. Und da, ich habe das einfach freiwillig gemacht und gar nichts verdient.
Du lebst jetzt auch schon länger in Erlangen. Was machst du denn in Erlangen so?
Also ich wohne seit fast 5 Monaten in Erlangen. Und das Grund, dass ich nach Erlangen umgezogen bin, wegen meiner Ausbildungsstelle. Und jetzt, ich mache eine Ausbildungsstelle als Friseur in Erlangen.
Am 25. Januar hat sich ja dann einiges für dich verändert. Kannst du erzählen, was da passiert ist?
Achso, ja, das ist das schlimmste Datum für mich, war am 25. Januar. Ich habe einen Brief vom Bundesamt bekommen und da stand drauf, ich muss Deutschland innerhalb 30 Tage verlassen. Und das war extrem schwer für mich, weil ich bin seit 2 Jahren in Deutschland. Ich habe alles aufgebaut, ich habe meine Leben da aufgebaut, ich habe Deutsch gelernt und eine Ausbildungsstelle. Und dann, ja, das war einfach schlecht für mich.
Wie hat denn dein Umfeld reagiert und auch die Leute in deiner Arbeit vielleicht?
Also ja, ich habe meine Chefin angerufen, ich habe sie Bescheid gesagt und da war sehr traurig für sie. Und meine Kolleginnen auch, da war sehr traurig. Und ich habe so auch deutsche Familie, die sind Oma und Opa, die sind wie meine eigene Oma und meine eigene Opa. Meine Oma, die hat auch viel zu viel geweint und ja, das war sehr schlimm und sehr schwer vor denen.
Was hast du denn dann gegen diesen Abschiebebescheid unternommen?
Ja, an diesem Tag, ich mit meiner Chefin und meine Chefin, die hat sich ausgesucht vor einem Anwalt. Und wir sind zusammen zum Anwalt gegangen und die haben über meine Angelegenheit gesprochen und ich habe einen Schiebbruch erhoben. Und jetzt mal schauen, wie das läuft weiter.
Du hast ja auch erzählt, dass du zu anderen Leuten Kontakt hast, die schon wieder in den Irak zurückkehren mussten. Was haben die denn so erzählt? Wie ist denn die Lage vor Ort?
Achso, ja, ich habe mit 2 Freunden Kontakt. Die waren schon in Deutschland und die müssen nach meiner Heimat zurück. Und da, die haben gemeint, die Lage sehr schlimm ist und ich muss da bleiben. Das ist besser für mich, weil dort sehr schlimm und jeden Tag Bombenumschlag und 4 Leute, die umgebracht werden.
Gibt es denn Unterstützung für Leute, die wieder in den Irak zurückkehren müssen?
Leider, das gibt es nicht, weil muss einfach man selbst um sich kümmern.
Was würde es denn für dich bedeuten, wenn du wieder in den Irak zurückkehren müsstest?
Ehrlich gesagt, Ende das Leben, weil meine Heimat, ich kann leider nicht zurückgehen, weil ich werde umgebracht.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
Also meine Wünsche sind halt meine Ausbildung bis Ende machen und dann meine Meisterabschluss sowieso. Und wenn alles gut gelaufen ist, dann ich mache meine eigene Geschäft auf.
Und du willst natürlich auch in Deutschland bleiben.
Das ist sowieso. Weil in Deutschland, ehrlich gesagt, mag keine Deutschland in Sicherheit und Wohlstand und zufrieden leben. Und ja, das ist schlimm und schlecht für mich, was vom Bundesamt gekommen ist, aber trotzdem, ich bin dankbar dafür, dass ich in einem demokratischen Land leben darf.
Das war für euch Hassan, der sich in Erlangen ein neues Leben aufgebaut hat und jetzt gegen seine geplante Abschiebung kämpft. Und mit diesem Thema geht es auch gleich bei uns weiter. Wir hören dann in der zweiten Hälfte ein Interview gekommen, um gehen zu müssen, Aktionstage gegen das Abschiebelager in Ingolstadt. Aber vorher geht es natürlich mit Musik für euch weiter mit Shaban und Captain Peng und Parantatam.
Im Dunkeln verbracht etwas. Hier drin will zersprengen und zerfetzen. Etwas steht hier saugen, wird sich nie widersetzen. Parantatatam. Parantatatam. Parantatatam.
Ihr hört Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und live im Webstream. Ihr hört Campus Radio. Wie jeden zweiten Dienstag sind wir von 18 bis 19 Uhr für euch da und bieten euch eine Mischung aus Musik und Info. In der zweiten halben Stunde haben wir natürlich wieder unsere Veranstaltungstipps für euch. Für alle hier gebliebenen bekommt ihr dann Infos, was ihr in der Zeit für die Semester jetzt habe ich einen kleinen Hänger, haha. Ich fange am besten nochmal an. Für alle hier gebliebenen bekommt ihr Veranstaltungstipps, wie ihr euch am besten die Zeit in den Semesterferien vertreiben könnt. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit unserem nächsten Beitrag.
Genau, danke Simon. Und zwar der letzte Beitrag vor den Veranstaltungstipps, du hast es gesagt, genau. Und das Stichwort hast du mir auch schon praktischerweise gegeben, nämlich jetzt in den Semesterferien. Da fahren viele von den Studis nach Hause, sie besuchen Freunde und Familie. Ostern steht an, ihr plant vielleicht einen kleinen Kurzurlaub und ja, sich also frei bewegen zu können, das ist also ein hohes Gut. Für manche Menschen endet die Idee von Bewegungsfreiheit in einem Lager. Die Bundesregierung nennt sie Erstankunftszentren. Der Bayerische Flüchtlingsrat Abschiebelager. In Ingolstadt laufen derzeit die Aktionswochen gegen diese Einrichtungen. Das Radio Dreieckland sprach mit Lisa vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Und zunächst ging es darum, ob man sagen kann, dass der Zweck der Zentren Abschiebung ist.
Man kann es ganz klar so sagen, weil einfach die Menschen dort berichten, dass jeden Tag Abschiebungen stattfinden und das Ziel hauptsächlich die Rückführung ist und auch nicht die Ankunft, sondern einfach die Behörden so schnell wie möglich abschieben wollen. Und deswegen ja auch dort diese Asylschnellverfahren stattfinden. Das heißt, es wird nicht mehr individuell geprüft, sondern einfach pauschal gesagt, die Menschen aus den Balkanstaaten sowie die Menschen aus der Ukraine jetzt in Ingolstadt vor allem werden als offensichtlich nicht asylberechtigt sozusagen abgelehnt und werden schnell abgeschoben.
Ankunftszentren eigentlich ein reiner Euphemismus.
Ja, viele Menschen wohnen ja schon seit mehreren Jahren sogar in Deutschland, in Bayern und wurden dann eben in diese Aare jetzt seit 2015 reingeschoben sozusagen und waren vorher schon in Deutschland angekommen und jetzt sollen sie halt wieder zurückgeschoben werden.
Du hast gerade schon erwähnt, dass auch neben Menschen aus den Balkanstaaten auch solche aus der Ukraine inzwischen in Ingolstadt untergebracht sind. Lässt sich da was sagen zu ihren Fluchtgründen und vielleicht auch zu ihrer Herkunft?
Also genau, die Ukraine wird ja auch von der deutschen Regierung jetzt nicht als sicheres Herkunftsland deklariert, so offiziell wie jetzt zum Beispiel die Balkanstaaten. Und trotzdem sagen die, okay, es gibt eine schlechte Bleibeperspektive für die Menschen und deswegen sollen die jetzt auch in Bayern in diesen Lagern sein. Und die Leute kommen, vor allem junge Männer auch, die nicht eingezogen werden wollen und kämpfen wollen. Viele beschreiben das auch so, wir wollen eben nicht gegen Freunde, Freundinnen kämpfen, wir wollen nicht sterben auch im Krieg. Also es ist irgendwie auch gar nicht so bewusst hier, so irgendwie medial habe ich das Gefühl, in der Öffentlichkeit, was da auch passiert in der Ukraine. Und genau, da passiert ganz viel Diskriminierung auch zwischen Ost- und Westukraine und das sind hauptsächlich die Gründe.
Der Flüchtlingsrat hat im Rahmen der Aktionswochen eine Ausstellung Inside Abschiebelager gestaltet. Welche Zeugnisse gibt es denn aus dem Inneren der Lager?
Das sind auch Bilder, vor allem von den Menschen selbst, weil erstens auch da niemand anders reinkommt, also uns auch der Zugang verwehrt wird. Die Infobus-Gruppe hat auch Hausverbot bekommen, weil wir eine Gefährdung für die Menschen sind und deswegen haben die Leute selbst auch drinnen fotografiert und müssen sozusagen so irgendwie dieses Drinnen irgendwie an die Öffentlichkeit bringen. Und da sind vor allem Themen Privatsphäre, also es gibt keine Schlüssel zum Absperren, auch auf den Toiletten nicht, bei den Duschen nicht. Viele Frauen beschreiben das auch auf jeden Fall irgendwie mit viel Unsicherheit, irgendwie Freunde oder Männer passen dann vor den Türen auf, während man duscht, was auch super unangenehm ist in so Lebenssituationen, wo man dann doch einige Monate, und es gibt auch Leute, die schon ein Jahr dort wohnen müssen, auch nachts, genau, kann man einfach das Zimmer nicht absperren. Die Security macht dort auch regelmäßige Zimmerdurchsuchungen, weil bestimmte Gegenstände verboten sind. Das sind zum Beispiel einfach alle Elektrogeräte, das heißt Föhn, Wasserkocher, Herdplatten. Es gibt dort keine eigenen Küchen, auch keine Kühlschränke oder sonstiges. Alle Lebensmittel sind auch verboten. Man darf keine Lebensmittel mit reinnehmen mit der Begründung der Hygiene oder Verderblichkeit. Und es gibt dort eben eine Mensa, wo die Menschen essen können. Wir haben das sehr oft gehört, wenn die Leute das beschreiben, heißt es meistens, wir können uns nicht immer nur von Salami und Käse ernähren. In der Früh gibt es Salami und Käse, abends gibt es Salami und Käse. Und das für ein Jahr lang, das ist keine gesunde Ernährung für niemanden. Viele kämpfen vor allem auch mit dem Thema Ernährung. Für Kinder ist es noch schwieriger für die Eltern, dass sie sozusagen eine gesunde Ernährung irgendwie ermöglichen können. Auch für Menschen, die irgendwie krank sind. Wir haben auch einen kennengelernt, der Schwierigkeiten mit Nieren hat und Dialyse bekommt. Und da gibt es einen bestimmten Plan, wie man sich eigentlich ernähren sollte. Und das ist dort unmöglich. Hm. Genau. Und andererseits natürlich belastend immer wieder auch diese Abschiebungen, die halt fast täglich stattfinden. Die Polizei kommt dort dann vorbei. Und es herrscht schon auf jeden Fall so eine Atmosphäre von Unsicherheit und auch Angst und viel Druck eben und auch so, dass die Papiere und die Aufenthaltsgestattungen auch manchmal einfach nur tageweise verlängert werden, man immer wieder zur Behörde gehen muss und für 3-4 Tage eine Verlängerung bekommt und dann wieder hingehen muss und halt eigentlich ständig sozusagen in dieser Unsicherheit lebt.
Was berichten Bewohnerinnen und Bewohner vom Verhalten des Personals dort, sei es Sozialdienst, soweit es das gibt, Security, DolmetscherInnen?
Auf jeden Fall eine gewisse Unfreundlichkeit, aber Security, ich meine, heute bei der Pressekonferenz hat einer erzählt, dass die Security einfach 3 Uhr nachts in das Zimmer kommt und sagt, er soll jetzt kurz aufstehen, er hat morgen einen Termin um diese und diese Uhrzeit und so Schikanierungen schon auf jeden Fall stattfinden. Oder die Security kritisiert, man hätte nicht richtig Hallo gesagt und wenn man dann zurück sagt, man hat Hallo gesagt, dann sagt die eben, ja, aber nicht gut genug. Und dadurch, dass die Leute eben schon gerne etwas ins Lager mitnehmen wollen, wie irgendwie Essen oder Obst oder so und die Security das dann einfach wegwirft, gibt es auf jeden Fall solche Konflikte. Ansonsten kam die Frage eben bei der Pressekonferenz auch, gibt es so keine Berichte jetzt, dass sie also gewalttätig oder so wären, aber das ist natürlich auch eine, reicht schon diese Atmosphäre von irgendwie dieser Machtspielerei oder verletzbar zu sein, indem dass man eben zum Beispiel das Zimmer nicht absperren kann.
Du hast vorhin kurz gesagt, ihr, also der Flüchtlingsrat, kommt nicht in das Lager rein, weil ihr ja gefährlich seid für die BewohnerInnen. Das kommt wahrscheinlich nicht von euch, diese Begründung. Nee. Wer sagt das denn und wie kam es dazu?
Genau, das ist auf jeden Fall auch diese Betreiberfirma und auch die Security, wenn wir dort ankommen, war das vor kurzem auch erst, dass, da kannten wir Leute, die vor dem Lager standen und dann sind wir hingegangen und dann haben die schon geschrien, so, das war auch völlig absurd, geht weg von ihr, redet nicht mit ihr und so, auf jeden Fall wird schon Druck ausgeübt, dass es gefährlich sein kann, mit uns in Kontakt zu kommen. Und das Hausverbot hat aber die Betreiberfirma, also PulseM ist da die Betreiberfirma von diesen Abschiebelagern, das haben die ausgesprochen. Und natürlich Gefahr in dem Sinn, dass wir halt Menschen kennenlernen, die uns erzählen, wie es ihnen dort geht. Und es gibt auch einen Beschwerdebrief, den kann man im Internet bei der Bayerischen Flüchtlingsratsseite finden von Leuten aus den Lagern, die sich sozusagen bei dieser Betreiberfirma auch beschweren. Und sowas wollen die natürlich nicht, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Und genau das Ziel, das steht da auch noch drin, das Ziel, oder wir sind eben für die Leute aus den Lagern eine Sicherheitsgefährdung und das Ziel eben von den Menschen ist auch die Rückführung ins Heimatland und das behindern wir halt. Mhm.
Gibt es sonst irgendwelche unabhängigen Organisationen, die Zutritt haben?
Es gibt, glaube ich, auch einmal im Jahr so einen Pressetermin, wo dann alles vorbereitet wird und dann auch man so ins Lager kommt. Aber da haben uns die Leute auch berichtet, dass zum Beispiel in der Küche gibt es sonst immer so Plastikgeschirr. Und da an dem Termin gab es dann tatsächlich das Geschirr, auch richtige Messer und Gabeln, die gibt es sonst nicht. Und auch dieses Küchenpersonal hätte sonst nicht diese Hygienemaßnahmen, dass sie da in so Hauben tragen. Das war auch nur an dem Termin, wo die Presse kam. Und ansonsten weiß ich jetzt von keiner Organisation, die drin war. Es gibt die Ärzteinitiative für Flüchtlingsrechte, die halt sozusagen außerhalb von dem Lager Kontakt haben und auch schon Pressemitteilungen geschrieben haben und die Zustände kritisiert haben. Und für Kinder ist zum Beispiel das Thema Schule ganz groß, weil es da am Anfang nur Unterricht zum Beispiel auf Englisch gab für 2 Stunden oder ein bisschen kürzer oder länger und das hauptsächlich auch irgendwie Malen und Musik machen war und die Kinder nicht in die Regelschulen gehen konnten. Bei manchen Kindern konnte das jetzt eingeklagt werden und mal schauen, wie die Entwicklung ist. Und die Hildegard-Lagren-Stiftung hat jetzt auch so eine Studie dazu rausgegeben, wie die Kinderrechte da eigentlich verletzt werden und wie das Kindeswohl auch in dem Zusammenhang eigentlich überhaupt nicht beachtet wird.
Diese Abschiebelager sind ja wie alle Erstaufnahmezentren in Deutschland keine komplett geschlossenen Anstalten, also keine Gefängnisse. Das heißt, physisch können Menschen raus. Inwieweit haben sie aber denn tatsächlich Zugang zur Außenwelt, zur Ingolstädter Stadtgesellschaft?
Das ist wirklich sehr wenig. Das haben die heute auch gesagt bei der Klassikerkonferenz, dass ihnen auch der Kontakt eben fehlt, dieser ganz alltägliche Kontakt zu den Menschen aus Ingolstadt. Das liegt teilweise an der Lage. Also teilweise sind sie schon sehr isoliert und versteckt sozusagen untergebracht, aber trotzdem ein Lager zumindest ist jetzt nicht so abgelegen und trotzdem ist allein die Außenansicht schon extrem gefängnisähnlich. Also es sind so Containerbauten aufeinander gestapelt und außen herum sehr eng an den Häusern auch dran ist ein riesenhoher Zaun und Betonmauern aus Schutz vor den Autos, aber es sieht natürlich aus wie super abgeschirmt und auch gefährlich einfach. Das ist halt einfach ein riesen Zaun, der da ist und auch Einlasskontrolle. Also jeder und jede müssen ihre Ausweise zeigen, wenn sie rausgehen und auch wenn sie reingehen und wenn sie 5 Minuten später wieder rausgehen, auch wieder, auch wenn die Security die Menschen natürlich kennt. Aber trotzdem ist es immer mit dieser Ausweiskontrolle und Taschen werden auch kontrolliert, weil man eben nichts mit reinnehmen darf. Also das ist auf jeden Fall schon abschreckend von außen und die Menschen so von der Mobilität her, wenn sie eben bei manchen müssen sie auf jeden Fall mit dem Bus fahren, um überhaupt in die Stadt zu kommen. Geld ist ja sehr rar dort. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel, je nachdem, wie groß die Familie ist oder Einzelperson. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn man eine Ablehnung bekommen hat und passiert bei vielen Und ab diesem Zeitpunkt bekommt man keinen einzigen Cent mehr. Und viele bleiben trotzdem auch noch dort länger. Es gibt auch Leute, die schon über ein Jahr mit der Ablehnung trotzdem dort sind, weil die Anwältinnen und Anwälte noch dafür kämpfen, dass sie bleiben können oder wegen Krankheit man eben nicht gleich ausreisen kann. Und die Menschen sind dann einfach seit einem Jahr ohne jeden Cent in diesen Lagern festgehalten sozusagen und können sich natürlich dann auch nicht mal ein Ticket leisten, um sich zu bewegen.
Habt ihr schon erlebt, dass Menschen, die zum Beispiel eine Krankheit geltend machen konnten, die als Abschiebehindernis anerkannt wurde, auch irgendwann aus dem Abschiebelager rauskamen?
Es gibt jetzt eine Familie, wo ich weiß, dass es passiert ist tatsächlich. Mhm. Eine einzige. Und genau heute erst einer erzählte, was ich vorher auch gesagt habe, mit den Nierenschwierigkeiten hat. Da wäre es so dringend, dass die Person woanders leben kann. Erstens wegen der Ernährung, aber auch wegen Ruhe oder einfach anderes Umfeld. Er hat auch gesagt, er hat schon zwei Infektionen gehabt. Jetzt gerade zum Beispiel in dem Lager, wo er wohnt, wurden auch mehrere Familien in ein Zimmer gesteckt, weil es anscheinend Brandschutzmaßnahmen geben musste und jetzt der Raum so knapp wurde. Dann haben sie einfach zwei Familien in ein Zimmer. Und kann man sich vorstellen, die beste Voraussetzung ist, wenn man eigentlich Operationen hinter sich hat und krank ist. Ja. Von einer Familie weiß ich, dass die rausgekommen sind. Das hat aber auch sehr lange gedauert.
Das war Lisa vom Bayerischen Flüchtlingsrat zur Situation in sogenannten Erstankunftszentren. Da ist der Frosch. In sogenannten Erstankunftszentren. Im Rahmen der Aktionswoche gegen Abschiebelager hat ein breites Bündnis ein Programm von Vorträgen über Filme bis hin zu einer Demonstration aufgestellt. Die Ausstellung Inside Abschiebelager veranschaulicht Statements der Geflüchteten zu ihrer Situation und zeigt Fotos aus dem Lager. Die Aktionswochen in Ingolstadt laufen noch bis zum 14. März. Ihr hört Campus Radio im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Und passend zur Thematik gibt es für euch Jennifer Rostock, Wir sind alle nicht von hier.
Von hier, du bist nicht von hier, wir sind nicht von hier, wir sind alle nicht von hier. Es geht doch um den Menschen, was sind Pässe aus Papier? Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns noch ein Bier.
Ihr hört es schon an der Musik. Jetzt kommen die Veranstaltungstipps aus der Kasseler Kulturszene und dem Partyleben für die laufende Woche. Wer heute noch nichts vorhat, der kann im K19 bei der Kneipe 19 vorbeischauen. Ihr seid eingeladen, zu günstigen Bierpreisen und diversen anderen Getränken euren wohlverdienten Feierabend zu genießen. Kneipe 19, ab 20 Uhr im K19. Am Freitag lädt Transition Town Kassel zum allwöchentlichen offenen Treffen in der TT Wandelbar ein. Hier könnt ihr gemeinsam kochen, schnuddeln, tanzen und chillen. Offenes Treffen der Transition Town Kassel ab 19 Uhr in der Schönefelder Straße 41a. Ebenso am Freitag findet im Rahmen des Internationalen Frauenkampftages eine Filmvorführung in den Räumen des Frauen-Lesben-Zentrums Kassel e.V. statt. Eingeladen sind alle Frauen, zusammen den Film Prostitution – Was hat das mit mir zu tun? Zu schauen. Im Anschluss findet eine Diskussion statt. Veranstalterin ist der Notruf für vergewaltigte Frauen e.V. Der Eintritt ist auf Spendenbasis. Prostitution, was hat das mit mir zu tun? Bitte beachtet, ausschließlich für Frauen, in der Goethestraße 44. Am Samstagvormittag findet ab 11 Uhr ein Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema von der Entgeltlücke zur Rentenlücke statt. Dirk Neumann von der IG Metall und die Juristin Gordela Linde diskutieren über das Gender Pay Gap und dessen Folgen für die Rente. Im Anschluss wird zum Imbiss eingeladen. Bitte meldet euch für die Veranstaltung rechtzeitig an. Von der Entgeltlücke zur Rentenlücke am Samstag um 11 Uhr im DGB-Haus. Am Samstagabend verzaubert euch House of Wolves im Neukaffee am Weingarten. Mit seinen dunklen, melancholischen Melodien beschert er euch einen entspannten Abend. Der Eintritt ist frei. Wer Bock auf wilde Freierei hat, der kann am Samstag im K19 vorbeischauen. Dort laden die Jungs und Mädels des Musikschutzgebiet-Festivals zur Warm-Up-Party ein. Kalgule schmettern mit euch zusammen, mit den Jungs von Abramovich, die Riffs um die Ohren. Den Opener macht übrigens ein regionaler Act, der bis heute noch top secret ist. Also seid gespannt. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Es gibt Süßkartoffeln, Pommes und original nordhessische Toast-Spezialitäten. Der Eintritt beträgt 10 Euro und die Türen des K19 sind für euch ab 20 Uhr geöffnet. Ruskaya mit Dobrych Abend. Das war's auch schon. Das war unsere Folge 24 des Campus Radios Kassels. Unsere nächste Sendung gibt es am 21.03. von 18 bis 19 Uhr. Alle zwei Wochen hier im Campus Radio Kassel auf 105.8 und im Webstream. Natürlich könnt ihr die letzte Sendung jetzt auch im Podcast nachhören. Und wenn ihr selbst einmal Lust habt, einen Beitrag zu machen oder beim Campus Radio mitzumachen, könnt ihr euch unter campusradio@uni-kassel bei uns anschreiben und euch bei uns melden.
Ja, tschüss auch von meiner Seite. Wir waren Simon und Bianca. Simon M., wir haben nämlich jetzt zwei Simons übrigens, das war auch Simon M.'s Premiere heute bei der Campusradio-Moderation. Wir haben jetzt zwei Simons für euch zur Info, also da müsst ihr in Zukunft ein bisschen auspassen, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Genau, tschüss auch von meiner Seite. Nach dem Jingle gibt es für euch noch Bleu Roi und Home. Ciao.
Campus Radio Kassel. Live und im Webstream im Freien Radio Kassel auf 105.8.